Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten.
Fire.
Bisher bei Vor aller Augen.
Man weiß aus dieser Videoaufnahme, dass da zum Beispiel so Sätze gefallen sind wie Adrian V. hat gesagt, das Buffet ist eröffnet.
Wie kann das geschehen, dass es stattfindet und die anderen Familienangehörige es nicht merken, nicht schützen? Wieso wird geleugnet, wenn es offengelegt wird? Ja, weggeschaut, vertuscht? Wieso werden die Betroffenen allein gelassen?
Ja, das gehört ja auch zu den Täterstrategien. Etwa indem dem Kind gesagt wird, wenn du das erzählst, dann komme ich ins Gefängnis und dann sind Mama und du ganz alleine und ihr habt kein Geld mehr.
Anfang November 2009 sitzt Matthias Katsch in einem Hotelzimmer in Thüringen. Er checkt seine Mails, auch einen Account, den er sonst nur noch selten öffnet. Und er findet da neben einigen Spam-Nachrichten auch sehr viele Mails aus einem geschlossenen Verteiler. Auf dem Verteiler sind ungefähr 50 seiner ehemaligen Mitschüler. Und am Anfang einer längeren Mailkette ist die Einladung zu einem Klassentreffen. Die kam ein paar Tage vorher. Katsch hatte frühere Treffen bis auf einmal gemieden. Er hat instinktiv Abstand genommen, sagt er heute. Und das würde er dieses Mal im November 2009 vermutlich wieder tun. Aber dann sieht er da im Verlauf eine E-Mail, die die Situation verändert. Mit dem Betreff alte Zeiten. Der Absender ist anonym. Die Mailadresse läuft auf den Namen ck-77. Und da steht: Die Schulzeit liegt jetzt schon viele Jahre zurück. Und dennoch fällt es mir schwer, über die negativen Erfahrungen an unserer vielgelobten ehemaligen Schule zu sprechen. Ich kann zwei Täter aus eigener Erfahrung konkret benennen. Für ihre Missbrauchstaten, die diese Männer an einigen von uns begangen haben, sind Peter R. und Wolfgang S. niemals belangt worden. Die Schulleitung und der Jesuitenorden haben die Täter geschützt. Den Opfern, nämlich uns Kindern, half niemand. Mit diesen E-Mails fängt alles an. Oder besser gesagt, es fängt an aufzuhören. Denn Matthias Katsch entschließt sich damals zu antworten, mit vollem Namen. Er schreibt an den Verteiler: Mit Schweigen kommt man irgendwann nicht weiter. Und er sollte Recht behalten. Seine Geschichte zeigt sehr deutlich, was passieren kann, wenn Betroffene sich engagieren. Über Katsch und seine Mitschüler spricht kurz darauf nämlich das ganze Land, die Bundesregierung und auch die Bundeskanzlerin. Ihr hört Vor aller Augen, ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und das ist Folge 6. Die Burg. Berlin Tiergartenviertel. Es gibt hier kaum Geschäfte, Kneipen, Restaurants. Man trifft auch kaum Passanten. Nördlich von der Tiergartenstraße ist der riesige Park, der dem Viertel den Namen gibt. Südlich davon liegt, etwas verstreut, ein Botschaftsgebäude nach dem anderen. Das sind teils große Villen. Und mittendrin ist das Canisius-Kolleg. Das ist eine katholische Jesuitenschule, auf die heute 820 SchülerInnen gehen. Als wir Anfang Mai dort sind, an einem kalten Frühlingstag, ist gerade Abiturwoche. Die meisten Jahrgänge sind im Distance Learning und das Schulgelände wirkt etwas verlassen. So hat mir das meine Kollegin Marisa Gierlinger erzählt. Sie hat auch von Beginn an dieser Podcast-Serie mitgearbeitet, viele der Interviews geführt und mitrecherchiert. Damals im Mai ist sie auch nach Berlin gefahren, um Matthias Katsch zu treffen. Vor dem ehemaligen Haupteingang seiner alten Schule.
Hallo, Herr Katsch.
Prima.
Hallo.
Ja, schön. Müssen wir denn hin?
Erstmal darf ich Sie bitten.
Ja.
Katsch trägt ein Hemd und ein dunkelblaues Jackett. Er wirkt sympathisch, sehr zugewandt. Zu dem Zeitpunkt kandidiert er gerade für die SPD in Offenheim für den Bundestag. Zu unserem Treffen am Canisius-Kolleg kommt er zu Fuß.
Sie sind gerade sowieso in Berlin? Oder
genau,
sind
ich,
extra?
Bin, ich, nee, nee, ich bin jetzt sowieso die Woche in Berlin und habe verschiedene Termine. Und deswegen ließ ich das ganz gut miteinander verbinden.
Ach, sehr gut.
Matthias Katsch kennt das Gebäude hier gut. 9 Jahre ist er am Canisius-Kolleg zur Schule gegangen, seine ganze Gymnasialzeit. Das Kolleg hatte damals den Ruf als Elite-Schule, als Kaderschmiede für junge Westberliner, die später mal Karriere machen sollen.
Ja, das ist halt kein Schulgebäude gewesen. Ne? Das war eben der Firmensitz eines Konzerns. Und auch hier wieder dieser, ich weiß nicht, wie der Stein heißt, Traventin oder so ein muschelkalkartiger Fassaden. Das ist alles auf Wirkung gemacht.
Die Architektur schüchtert Katsch ein bisschen ein, als er 1973 hierher kommt. Er kommt aber übrigens nicht, weil seine Eltern das so wollen.
Sondern das hat sich ergeben durch einen Klassenkameraden von mir in der Grundschule, mit dem ich Banknachbar war und gut befreundet war. Und irgendwann im Laufe der 4. Klasse sprach er an, dass er nach der 4. auf dieses Gymnasium gehen würde, diese katholische Schule. Und Gemeinsam haben wir dann unsere Eltern überzeugt, dass wir zusammenbleiben wollen. Und meine Eltern haben sich motivieren lassen, ihren Sohn dann da auch anzumelden.
Er bereut es erstmal überhaupt nicht. Auch heute verbindet er mit der Schulzeit viel Positives. Das merkt man direkt, wenn man mit ihm durch das Gebäude geht. Die Schüler, die das Gymnasium in den 70ern besuchen, kommen aus ganz Berlin. Der Jahrgang von Matthias Katsch ist der letzte, der komplett aus Jungs besteht. Danach dürfen dann auch Mädchen ans CK, wie die Schüler das Gymnasium damals nennen. Obwohl das Canisius-Kolleg damals kein Internat ist, verbringen viele auch die Nachmittage dort, weil sie es relativ weit bis nach Hause haben. Es gibt auch einige außerschulische Aktivitäten. Und das vor allem im Rahmen der sogenannten Jugendarbeit.
Wenn man dann in einer Gruppe dabei war, dann fanden da auch Wochenendveranstaltungen statt, also Übernachtungen, Besinnungswochenende.
Meine Kollegin Marisa und Matthias Katsch sind jetzt draußen, vor einem Anbau, der schräg neben dem Schulgebäude steht. Das ist der Ort, an dem diese Freizeitangebote stattgefunden haben. Irgendwann mal war es das Pförtnerhaus. Als Katsch dort zur Schule geht, nennen es alle nur die Burg. Er sagt das auch heute noch.
Das war diese Burg, die so ein bisschen isoliert von der Schule liegt und auch damals so wahrgenommen wurde. Was wir natürlich nicht so verstanden haben damals, dass der Leiter der Jugendarbeit eben sehr gezielt darauf aus war, diesen Bereich abzutrennen von der schulischen Realität.
Der Leiter der Jugendarbeit, das ist Peter R. Der unterrichtet in der Schule als Religionslehrer. Auch die Klasse von Matthias Katsch. In der Burg gibt er sich aber ganz anders. Da ist er eher ein Freund, ein Vertrauter, nicht der Lehrer. Das macht Peter R. damals bei vielen Schülern beliebt. Auch Katsch kommt regelmäßig in die Burg, nachdem er im Religionsunterricht Werbung für die Jugendarbeit gemacht hat.
Wie hat er denn in erster Linie auf Sie als Kind damals gewirkt? Was war das für ein Typ?
Eigentlich ein sehr unattraktiver, sehr korpulenter Mensch, der aber die Gabe hatte, uns das Gefühl zu geben, dass er uns ernst nimmt als Heranwachsender. Er war der erste der Erwachsene, der mir das Du angeboten hat. Da war ich vielleicht 12.
Und Peter Erde unterscheidet sich auch sonst von den anderen Patres an der Schule. Er ist Mitte 30, in der Burg gerne mal zivil gekleidet und trägt keine schwarze Soutane wie die anderen. Er überlässt den Jungs viel Verantwortung in den Gruppen.
Er hatte die Gabe, auch sprachlich in der Art und Weise, wie er gesprochen hat, also so Jugendsprache imitierend, würde ich heute sagen, ein Verhältnis aufzubauen zu vielen, nicht zu allen, aber zu vielen Schülern in der Zeit. Und dann hatte es sehr viel zu tun mit dem Vermitteln des Eindrucks, etwas Besonderes zu sein. Diese Botschaft ist durchaus auch mit der Schule verbunden gewesen.
In der Jugendarbeit können sich die Schüler damals noch mal anders profilieren als in der Schule, nicht durch Leistung oder Noten. Katsch beschreibt es wie ein recht engmaschiges soziales Netz, das aber auch seine internen Hierarchien hat. Es gibt einzelne Gruppen und ältere Schüler, die dort Gruppenleiter sind. Viele Jungs wollen das mit der Zeit unbedingt machen, also auch eine Gruppe leiten, weil ihnen das Anerkennung bringt. Die Entscheidung darüber, wer das machen darf, eine Gruppe leiten, liegt aber natürlich bei Peter R., ohne dass andere damals genau wissen, was er dafür womöglich verlangt.
Aber das, was in der Burg geschah, blieb in der Burg und hatte nichts zu tun mit dem Alltag in der Schule. Und es waren auch nur sehr wenige Erwachsene, die quasi einen Einblick hatten in die Art und Weise und wie die Jugendarbeit organisiert war und stattfand.
Und das hat Peter R. vermutlich sehr bewusst so eingerichtet.
Sich also auch zu separieren von der Masse der Schülerinnen und Schüler und von der Schulgemeinschaft. Also es war vor allem eine Isolation. Dass das schon eine Täterstrategie war, um Missbrauch anzubahnen, das war uns als Kinder natürlich nicht bewusst. Und ich habe das auch erst als Erwachsener viele Jahrzehnte später wirklich begriffen.
Peter R., das wissen wir heute, auch dank der E-Mail vom Anfang der Folge, baut über Jahre hinweg ein System auf, das ihm ermöglicht, sich sexuell an Jungen zu vergehen. Und ein wichtiger Teil von diesem System ist das religiöse Setting der Schule. Peter R. legt besonderen Wert auf das Sakrament der Beichte. Das erzählt Katsch meiner Kollegin Marisa. Jetzt in einem etwas ruhigeren Raum, wo sie länger sprechen können als auf den Fluren und am Schulhof.
Und irgendwann, ja, fing das eben an, dass man dann auch mitbekommt, dass die anderen oder einige andere Mitschüler da auch in Einzelgesprächen mit ihm waren. Und dann war man irgendwann auch selber an der Reihe. Und so über die Zeit wurden dann aus diesen ja, eher unspezifischen Beichtgesprächen, wo es so um alles Mögliche ging. Viel hat man in dem Alter ja auch nicht, was soll man da groß beichten. Das waren eher mehr so Gespräche über, ja, ganz allgemein die Schwierigkeiten, die man eben so als Pubertierender hat. Und so peu à peu lenkte er dann das Gespräch in Richtung der Themen der Sexualität, also das, was ihn offensichtlich tatsächlich selbst am meisten interessierte. Und das war dann die Rutschbahn, auf die man so langsam in die Richtung kam, in die er einen haben wollte.
Die Jungs in der Jugendarbeit kommen aus allen Jahrgängen der Schule. Die Jüngsten sind ungefähr 11. Manche sind also noch vor, manche in der Pubertät. Und für viele ist da Sexualität natürlich ein großes Thema. Für die einen geht es um erste Neugier, um Fantasien, vielleicht auch schon um erste Erfahrungen. Andere können noch gar nichts mit den Themen anfangen. Und auch nicht einschätzen, warum Peter R. jetzt genau darüber sprechen wollen könnte. Aber er hat immer die christliche Argumentation auf seiner Seite, dass es sich um etwas Sündiges handelt, vor allem die Masturbation. Und das ist auch das Thema, auf das Peter R. immer wieder zurückkommt.
Also einerseits hat man ein großes Interesse an diesen Themen und dann ist da ein Erwachsener, der bereit ist, mit einem darüber zu sprechen. Andererseits ist es natürlich schambehaftet und eben auch sehr persönlich. Und den Zugang, den er da hatte über die Beichte, war halt ein recht unverfänglicher. Weil das bedeutet ja, den Fehler oder den schwarzen Peter hat man selber, die Sünde, über die man vermeintlich spricht. Und ja, es war, denke ich mal, im Nachhinein ein sehr einfacher Einfallsweg, den er da gefunden hatte.
Weil dieses Sakrament wahrscheinlich schon an sich ein Machtgefüge etabliert.
Richtig, also zwischen dem, der schuldig geworden ist, in Anführungszeichen, und demjenigen, dessen Aufgabe es ist, zu vergeben. Und weil es eben ein Raum ist, wo man in einer Weise intim über Dinge miteinander spricht, die man normalerweise unter normalen Umständen eben nicht ansprechen würde und schon gar nicht zwischen halben Kindern und Erwachsenen.
Diese Beichtgespräche finden einzeln und hinter verschlossener Türe statt. Peter R. hat dafür in dem alten Pförtnerhaus in der Burg eine Art Büro. Damals nennen die Schüler das nur das Kabuff. Und Peter R. schafft darin eine vermeintlich vertrauensvolle Atmosphäre, in der er sich Zeit für seine Anbahnung nimmt. Heute würde man dazu Grooming sagen, also zu diesem Anbahnen, bei dem gezielt Kontakte gesucht und aufgebaut werden, die dann missbraucht werden.
Es war so unmerklich ein Voranschreiten der Übergriffigkeit. Das fing an mit der Art und Weise, wie er einen, ich meine, wir waren ja wirklich Knäblein noch, und er, ein großer, massiger Mann, anfing, einen zu kitzeln. Und sich dabei über den Schoß die Kinder zu legen. Irgendwann saß man dann auf seinem Schoß und merkte auch, dass er offensichtlich auch erregt war in dieser Situation.
Unter den Jungs gibt es wohl sogar eine Art Wissen darüber, was hinter dieser Tür passiert. Vor allem ältere Schüler machen manchmal Andeutungen. Aber keiner spricht es damals direkt an. Vielleicht auch, weil sie sich dafür schämen, sagt Katsch. Ein Gefühl, das er selbst heute auch nicht ganz abschütteln kann.
Und zwar kann ich jetzt Jahrzehnte später darüber reflektieren und das für mich einordnen, aber das Empfinden bleibt natürlich trotzdem aus dieser kindlichen Haltung heraus geprägt, dass du mitbeteiligt warst, dass du mitschuld bist für das, was dir widerfahren ist, dass du zum Beispiel nicht Nein gesagt hast, dass du nicht schreiend weggelaufen bist oder dich gewehrt hast. Dass du das mit dir hast machen lassen, diese Scham über dieses Opfer gewesen zu sein und sich nicht gewehrt zu haben, das erstickt eigentlich die Wut auf die Täter.
Diese Gefühle, die Matthias Katsch da beschreibt, die zeigen, finde ich, wie manipulativ solche Täter sein können. Katsch erzählt zum Beispiel, dass Peter R. ihn bei einem Besuch im Kabuff dann mal aufgefordert haben soll, vor ihm zu masturbieren. Katsch sagt damals, er überlegt es sich, geht und macht es dann am Ende nicht. Aber er hat sofort Gewissensbisse, weil er das Gefühl hat, Peter R. enttäuscht zu haben. Katsch will ja auch eigentlich selbst unbedingt Gruppenleiter in der Jugendarbeit werden. Und er fragt sich plötzlich, geht das jetzt noch? Sollte ich nicht doch vor ihm masturbieren? Katsch sagt, dass er ab da schlechter schläft. Seine Noten gehen nach unten. Und das ist ein Beispiel dafür, was solche Taten bei Kindern anrichten können. Es ist eine ganz klassische Täterstrategie. Und Peter R., um das nochmal zusammenzufassen, geht dabei offenbar in mehreren Schritten vor. Er schafft einen neuen sozialen Rahmen und isoliert die Jungs. Zuerst innerhalb der Jugendarbeit, dann einzeln in seinem Büro. Dort nötigt und missbraucht er sie dann. Und gibt ihnen später das Gefühl, dass sie selbst schuld sind, dass sie es vielleicht sogar selbst wollten oder herbeigeführt haben, dass sie sich auch noch schämen müssten. Und das natürlich, damit die Opfer nicht darüber sprechen. Und wie sein Fall zeigt, muss Peter R. dann gar nicht mal so viel Mühe reinstecken, um die Taten zu verheimlichen.
Also er hat das in aller Öffentlichkeit gemacht. Das heißt, dass die ganze Atmosphäre dort war entsprechend geprägt. Genauso wie es auch quasi öffentlich war, dass er dann mit jemandem in sein Büro gegangen ist, um eben diese Beichtgespräche, dieses Beichtgespräch zu führen. Das haben ja alle mitbekommen, dass da jemand jetzt an der Reihe war, zu ihm zu gehen.
Schon in den letzten Folgen von diesem Podcast ist es um Macht gegangen. Als zentraler Punkt, wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen. Über die Macht von Vätern, über ihre Töchter, über ihre Pflegetöchter, Macht von Erwachsenen über Kinder. Und das wird auch hier wieder sehr deutlich. Für einen Priester kann außerdem nochmal eine Ebene dazukommen, wenn der dann andeutet, dass er auch noch moralische Hoheit hat, dass er Gottes Willen kennt und weiß, was Sünde ist und was nicht.
Und insofern ihn als Täter in dieser Situation wahrzunehmen, ich glaube, das hab ich nicht verstanden und ich glaube, auch die anderen haben das nicht wirklich verstanden.
Peter R. hat es damals also am Canisius-Kolleg geschafft, die Schüler zu kontrollieren. Und zwar nicht nur die Jüngeren, die ihn offensichtlich mehr interessieren, sondern auch die Älteren, denen vielleicht etwas mehr bewusst ist, was da passiert, die teils versuchen, gegen ihn zu rebellieren. Er gibt ihnen das Gefühl, dass Widerstand zwecklos ist, dass sie sowieso nichts gegen ihn ausrichten können.
Deswegen gab es ja auch immer wieder Mitschüler, die dann nicht nur die Jugendarbeit, sondern auch die Schule verlassen mussten, weil sie eben Widerworte gegeben hatten und sich angefangen hatten zu wehren.
Solche Machtdemonstrationen, aber auch, dass viele Menschen davon wissen, aber niemand eingreift, sagt Katsch, das löst bei den Schülern ein Gefühl von Ohnmacht aus. Und dazu kommt, dass es zu der Zeit sogar einen zweiten Täter an der Schule gibt. Und auf den trifft Matthias Katsch ziemlich genau in der Phase, als er gerade diese Gewissensbisse hat, weil er nicht vor Peter R. masturbiert hat. Das beschreibt Katsch auch in seinem Buch »Damit es aufhört«, das 2020 erschienen ist. Katsch fühlt sich damals zwar unwohl bei Peter R., glaubt aber auch, dass er ihn enttäuscht hat. Er will weiter Gruppenleiter in der Jugendarbeit werden und bleibt deshalb mit Peter R. in Kontakt. Der macht zwar keinen Druck, dass da jetzt direkt was passieren muss, fragt aber offenbar doch immer wieder nach, ob Katsch nicht doch vorbeikommen will, vor ihm masturbieren will. Und als Katsch Noten in der Zeit immer schlechter werden, hat Peter R. noch eine andere Idee. Katsch solle doch mit einem anderen Pater reden. Der könne ihm helfen. Wolfgang S. Wolfgang S. unterrichtet Deutsch und Sport am Canisius-Kolleg. Und er soll Katsch jetzt dabei helfen, die Versetzung zu schaffen. Sie lernen zusammen, arbeiten dann auch noch an einem Projekt für die Schülerzeitung. Sie führen dabei erst unverfängliche Gespräche. Es geht nicht um Sex oder Sünden wie bei Peter R., was Katsch damals auch erleichtert. Aber dann erzählt ihm Wolfgang S. irgendwann mal, wie sehr es ihm selbst als Kind geholfen habe, wenn seine Mutter ihn übers Knie gelegt hat. Es nennt das eine liebevolle Tracht Prügel. Und irgendwann aus Gründen, die sich Katsch später nicht mehr erklären kann, stimmt er einem Deal zu. Wenn er die Versetzung schafft, durch die Hilfe von Wolfgang S., durch das gemeinsame Lernen, dann darf S. ihn übers Knie legen. Seine Noten werden dann wirklich besser. Sein Teil der Abmachung wird also fällig. Und Wolfgang S. bringt dafür sogar Hilfsmittel mit. Gürtel, Lineal, Schnüre. Und es ist, um es mal abzukürzen, ein brutaler Übergriff. So brutal, dass Katsch danach verletzt ist und blutet. Und genau wie Peter R. weiß offenbar auch Wolfgang S., was er tun muss, um damit durchzukommen.
Und das war so ein Moment, da war ich, glaube ich, oder wäre ich unter normalen Umständen bereit oder in der Situation gewesen, mit meinen Eltern das anzusprechen. Und das muss der Täter geahnt haben oder befürchtet haben, wie auch immer. Jedenfalls hat er mich nach diesem Übergriff ungewohnterweise nicht nur nach Hause gefahren, sondern ist dann auch noch ausgestiegen und hat mich quasi bei meinen Eltern in der Wohnung abgeliefert und hat sich dann ins Wohnzimmer zu ihnen gesetzt und sich mit ihnen unterhalten, quasi um mir zu signalisieren, dass es keine Chance gibt, es zur Sprache zu bringen.
Das bleibt auch der letzte Versuch, bei dem Katsch überlegt, sich seinen Eltern anzuvertrauen. Er sagt, dass es danach immer schwieriger für ihn war, dass es einen Punkt gab, über den er hinaus war, an dem er vielleicht noch hätte sprechen können und danach eben nicht mehr. Als Kind hatte er das Gefühl, in der schwächeren Position zu sein, in einer aussichtslosen Position.
Weil er war der gute Bekannte, der hoch angesehene Herr Pfarrer, der bei den Eltern im Wohnzimmer saß. Da, ja, wie hätte man da dagegen sich zu Wort melden sollen?
Als Lehrer und als geistliche Lehrer hatten diese Täter damals also einen Vertrauensvorsprung. Und den haben sie ausgenutzt. Die Schüler, die in ihrer Obhut waren, waren ihnen also ausgeliefert. Wie später herauskommt, hat auch Wolfgang S. das nicht nur in dem einen Fall bei Matthias Katsch getan. Er hat wohl jahrelang Schüler körperlich missbraucht, ihnen das Gesäß dann teils blutig geschlagen. Und alles unter dem Vorwand, dass das eine pädagogische Maßnahme war. Dass es sich tatsächlich um eine sadistische, sexuell motivierte Neigung handelt, das können die Jungs damals natürlich so nicht begreifen. Auch wenn sie vermutlich ahnen, dass das, was da passiert, nicht in Ordnung ist. Schüler zu schlagen war ja Lehrern damals schon eigentlich verboten. Aber es gibt eben auch keinen öffentlichen Diskurs über sexuellen Missbrauch.
Es gab eigentlich keinen Begriff dafür, für diese Art von unerwünschter Annäherung und von Übergriffen. Und das machte es, glaube ich, auch so schwer, es anderen gegenüber in Worte zu fassen, zu erklären, also ohne eben immer ganz weit ausholen zu müssen.
Und deshalb verdrängt Katsch nach der Schulzeit auch erst einmal, was da passiert ist, zumindest oberflächlich. Im Studium, sagt er, kämpft er aber immer wieder mit Depressionen. In seinem Buch beschreibt er eine innere Unruhe, dass er Probleme hat, gute Beziehungen zu führen, weil Sexualität immer belastet war. Er schreibt, wie er diese Unruhe mit Alkohol, Tabak und anderen Substanzen dämpfen will, wie er sich teilnahmslos und irgendwie fremd in seinem eigenen Leben fühlt. Er erkennt aber lange Zeit nicht die Verbindung zu den Vorfällen in seiner Schulzeit.
Also ich konnte irgendwann mal über den Begriff Missbrauch stolpern oder ich konnte Berichte über Missbrauchsverbrechen in anderen Ländern, USA ging das damals Ende der 80er Jahre ja richtig los, lesen ohne dieses MeToo, ne? Also ohne zu erkennen, das hat ja etwas mit dir persönlich zu tun. Es war wirklich ja wie ein Selbstschutz, denke ich, heute, diese Erinnerung nicht mehr auf die andere Seite im Bewusstsein zu lassen, sondern es quasi hinter so einer gläsernen Wand zu halten, dass es keine Verknüpfung mit dem Hier und Jetzt hat.
Und dann gibt es ein Ereignis, bei dem sich das plötzlich ändert. 2005, also mehr als 20 Jahre nach seiner Schulzeit. Da ist Katsch als Gast bei einer Veranstaltung, die nichts mit dem Canisius-Kolleg, nichts mit der Schule zu tun hat. Aber dort ist zufällig auch Peter R. im selben Raum.
Wo schlagartig die Erinnerung präsent war und ich mit dem Erwachsenenblick auf einmal zurückblicken konnte auf das, was geschehen war. Und dann waren die Begriffe natürlich sofort da und auch klar.
Und dann bekommt er 2009 diese E-Mail, über die ich am Anfang dieser Folge gesprochen habe. Gesendet von CK77 an mehrere ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs. Da steht drinnen, die Schulzeit liegt jetzt so viele Jahre zurück. Es fällt mir schwer, über die negativen Erfahrungen an unserer vielgelobten ehemaligen Schule zu sprechen. Für ihre Missbrauchstaten, die diese Männer an einigen von uns begangen haben, sind Peter R. und Wolfgang S. niemals belangt worden. Matthias Katsch liest das. Und dann sieht er, dass einige ehemalige Mitschüler aus der Runde schon auf die Mail geantwortet haben. Die schreiben, dass es ihnen schwer fiele, das zu glauben. Dass sie die Mail von CK-77 ziemlich befremdlich finden. Einer schreibt mit vielen Frage- und Ausrufezeichen, Du schreibst erst viele Jahre später, sei dir klar geworden, dass du Opfer einer Straftat warst? Aha, viele Jahre später erst. Wieso erst nach all den Jahren? Hast du vorher geglaubt, sexuelle Übergriffe hätten im Lehrplan gestanden? Matthias Katsch machen die Reaktionen wütend. Er weiß genau, wovon CK77 da schreibt. Und nachdem der noch anonym geblieben war, antwortet Katsch am nächsten Tag mit vollem Namen an den ganzen Verteiler. Lieber CK77, liebe Kollegen, immer wieder habe ich in den vergangenen 30 Jahren an diese Ereignisse gedacht, um es dann wieder zu verdrängen und zu vergessen. Ich will versuchen, das zu erklären. Ich möchte mich hier nicht tarnen und hoffe auf eure Diskretion. Aber mit Schweigen kommt man irgendwann nicht weiter. Und als er das geschrieben hat, melden sich noch andere. Und es passiert etwas ganz Entscheidendes. Dafür gehen wir jetzt zurück an die Schule und zu meiner Kollegin Marisa Gierlinger, die mit Katsch dort war. Das Rektorat des Canisius-Kollegs liegt ziemlich versteckt im Herzen der Schule. Sehr geschützt, getrennt von anderen Teilen durch mehrere Gänge und Türen. Nicht so, wie man das heute von vielen Schulen kennt, wo es ja auch eine erste Anlaufstelle für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern sein soll.
Ich war hier tatsächlich nie gewesen vorher, weil wenn man zum Rektor gerufen wurde, das war sozusagen immer das Zeichen, dass irgendwas Schlimmes passiert war. Da war ich als Schüler dann doch eher einer von den Braven.
Als Katsch dann tatsächlich das erste Mal da ist, ist er eben schon lange kein Schüler mehr. Am 14. Januar 2010. Da kommt er auch von selbst, ohne gerufen worden zu sein. Gemeinsam mit zwei anderen ehemaligen Mitschülern. Peter Mertes, der damalige Rektor, bittet die drei in den spärlich eingerichteten Raum. Da ist ein massiver Schreibtisch, es gibt Bücherregale, eine kleine Sitzgruppe schräg vor den hohen Fenstern.
Ja, das war tatsächlich auch ungefähr so die Atmosphäre 2010. Auch hier mit dieser Sitzgruppe. Und wie es der Zufall so wollte, war ich jetzt genau in dieser Position und guckte also auf die alte Turnhalle und auf den Musiksaal.
Der Musiksaal, das ist der Raum, in dem Wolfgang S. ihn damals blutig geprügelt hat.
Also das war schon ein schwieriger Moment, auch so mit den eigenen Erinnerungen da räumlich konfrontiert zu werden. Wenn man dann die Bäume sieht, die damals schon da gestanden haben und heute immer noch da stehen, merkt man dann eben doch, wie die Zeit zusammenschrumpft, obwohl das Ganze jetzt nur schon über 40 Jahre her ist.
Die drei Männer, die 2010 Pater Mertes gegenüber sitzen, kommen mit einem konkreten Anliegen. Nach dem Mailwechsel haben sie noch länger über ihre Erinnerungen gesprochen und beschlossen, dass sie noch mehr Menschen erreichen wollen. Ehemalige Schüler, die vielleicht auch Opfer geworden sind, damals in den 70er und 80er Jahren.
Und der Zweck des Gesprächs mit Pater Mertes im Januar 2010 war aus unserer Sicht tatsächlich, ihn dazu zu bewegen, uns Zugang zum Alumni-Verteiler zu gewähren, damit wir eben einen Brief in Umlauf bringen könnten.
Als sie so zusammen im Büro sitzen, weiß der Schulleiter Klaus Mertes damals schon ungefähr, worum es gehen soll. Er weiß, wer da kommt und hört sich an, was Katsch und seine zwei Begleiter zu sagen haben.
Und er hat dann ziemlich schnell klar gemacht, dass er sich das zwar überlegen muss, aber dass wenn er derjenige sein würde, der den Brief schreibt, das hat er dann auch wenige Tage nach diesem Treffen gemacht.
Das finden Katsch und die anderen beiden erst einmal gar nicht so gut übrigens. Sie müssen dafür ja die Kontrolle über den Text aufgeben. Sie wissen nicht genau, was Mertes in den Brief reinschreiben wird, ob seine Worte deutlich genug sind, ob sie wirklich zur Aufklärung beitragen können. Am Ende beginnt Mertes Brief, der an ungefähr 600 Schüler aus den Jahrgängen 1975 bis 83 geht, so. Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler, in den vergangenen Jahren haben sich mehrere von Ihnen bei mir gemeldet, um sich mir gegenüber als Opfer von sexuellem Missbrauch durch einzelne Jesuiten am Canisius-Kolleg zu erkennen zu geben. Die Spur der Missbräuche zieht sich durch die 70er Jahre hindurch bis in die 80er Jahre hinein. Es ist ein emotionaler, ein sehr offener Brief. Mertes spricht darin von systematischen, jahrelangen Übergriffen. Er bittet die möglichen Opfer um Entschuldigung. Nicht nur für den Missbrauch, sondern auch dafür, dass andere Vertrauenspersonen wohl immer wieder weggeschaut haben. Mertes zeigt sich erschüttert und er zeigt sich beschämt. Er spricht von einer Aufarbeitung, zu der die Schule und der Jesuitenorden beitragen wollen. Und der Brief landet sehr schnell auch in der Presse. Er macht Schlagzeilen und kommt auch in die Tagesschau.
Der Skandal um Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche weitet sich aus. Wegen sexueller Übergriffe am Berliner Canisius-Kolleg in den 70er und 80er Jahren hätten sich bislang etwa 30 ehemalige Schüler gemeldet, sagte eine Rechtsanwältin der Berliner Morgenpost.
Immer mehr Schüler, die zu dem Zeitpunkt dann schon erwachsene Männer sind, melden sich, teilen ihre Geschichten. Monatelang erscheinen immer wieder Interviews von Betroffenen in unterschiedlichen Medien. Am Anfang machen die meisten das noch anonym. Auch Matthias Katsch.
Es war einfach schwer einzuschätzen, was das bedeutet, inwieweit man möglicherweise stigmatisiert wird mit dieser Opfererfahrung. Ich bin ja noch berufstätig und konnte nicht einschätzen, was das bedeuten würde für meine Kollegen oder auch für meine Kunden, so eine Enthüllung, Opfer gewesen zu sein von Gewalt in der Kindheit, in der Jugend. Und ich habe aber für mich sehr schnell in diesem Frühjahr gemerkt, dass das einzig Richtige ist, also öffentlich zu werden und auch aufzutreten, Gesicht zu zeigen.
Und es ist wirklich beachtlich, was das alles auslöst. Wie das Thema plötzlich viel größer als nur das Canisius-Kolleg wird.
Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Konsequenzen aus den zahlreichen bekannt gewordenen Fällen sexuellen Missbrauchs in kirchlichen und weltlichen Einrichtungen.
Ich eröffne die Aussprache. Im Bundestag gibt es Ende März 2010 eine Aktuelle Stunde dazu, weil nach dem offenen Brief am Canisius-Kolleg auch Missbrauchsfälle an vielen anderen katholischen Einrichtungen aufgedeckt werden. Zum Beispiel auch an der hessischen Odenwaldschule. Renate Künast von Bündnis 90 Grüne sagt damals:
Wir wissen eines. Der Bundestag muss Position beziehen, die Bundesregierung muss Position beziehen, die Kinder brauchen unseren Schutz, unsere Unterstützung und nicht der Papst oder andere öffentliche Institutionen. Die Kinder brauchen einen Anwalt. Dieses ist kein Delikt der Vergangenheit, sondern es ist ein Delikt, das heute an Kindern noch begangen wird.
Im Februar 2010 heißt es, es gibt 25 Opfer aus dem schulischen Kontext. Die Zahl wächst damals aber täglich. Mitte des Jahres haben sich schon Hunderte gemeldet. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel größer. In derselben Debatte spricht auch die damalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, auch die Familienministerin Christina Schröder. Schon eine Woche vorher hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema angesprochen, als es eigentlich um den Bundeshaushalt ging.
Ich glaube, jedem ist bewusst, dass die Menschen, die so etwas erlebt haben, dass deren Leben einfach anders verläuft, als wenn sie das in jungen Jahren nicht erlebt hätten. Das begleitet sie ein ganzes Leben. Und völlige Wiedergutmachung wird und kann es nicht geben.
Der Missbrauch sei etwas, das sich in vielen Bereichen der Gesellschaft ereignet habe, sagt Merkel. Und das sich heute teilweise in anderer Form, aber mit gleichen Folgen weiter ereignet.
Aber lassen Sie uns die Sache nicht zu einfach machen. Man muss über Verjährung sprechen, man kann über Entschädigung sprechen, aber insgesamt kommt es darauf an, und das ist eine Bewährungsprobe für unsere ganze Gesellschaft, dass Menschen, die so etwas erfahren haben, sich in dieser Gesellschaft wieder anerkannt, aufgehoben fühlen und wenigstens das Stück Wiedergutmachung bekommen, was man im Nachhinein noch schaffen kann.
Plötzlich spricht die Öffentlichkeit über dieses Tabuthema. Sexuelle Gewalt an Kindern, ausgeübt von Geistlichen und anderen Tätern in Machtpositionen. Strafrechtlich sind die Täter vom Canisius-Kolleg nicht mehr zu belangen. Die Tat verjährt 10 Jahre, nachdem ein Opfer 18 geworden ist. Aber für die Betroffenen geht es auch um Anerkennung, um Aufarbeitung. Und dafür kämpfen sie seither mit sehr viel Kraft. Weil sie finden, dass die Politik mehr machen muss. Immerhin wird damals das Amt des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs geschaffen. In den Jahren danach wird die Aufarbeitungskommission gegründet, die Ausmaß, Art und Folgen von sexueller Gewalt in Deutschland untersucht. Und der Betroffenenrat entsteht, von dem ich letzte Folge schon erzählt habe. Außerdem werden die Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt besser vernetzt. Und Matthias Katsch bekommt im April 2021 das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement verliehen. Zusammen übrigens mit Klaus Mertes, der 2010 als Rektor des Canisius-Kollegs den entscheidenden Brief geschrieben hat. Um mehr Aufklärung kämpft Katsch dabei noch immer. Es geht ihm aber nicht mehr nur um die potenziellen Täter damals, sondern auch um all die Erwachsenen rundherum.
Dinge wurden gesehen, aber nicht verstanden. Oder man hat sich geweigert, sie zu verstehen, weil dann hätte man ja handeln müssen.
Anfang der 80er Jahre, sagt Katsch, seien beide mutmaßlichen Täter plötzlich verschwunden. Die Gerüchte innerhalb der Schule, die Beschwerden von Schülern und Eltern, die es damals schon gab, das alles ist irgendwann vermutlich einfach zu viel geworden. Die beiden Mitbrüder und Lehrer waren untragbar.
Und die wurden halt versetzt in andere Einrichtungen, in eine Pfarrei bzw. an andere Schulen. Und das war's. Und über diese Versetzung hat es sicherlich auch Austausch untereinander gegeben. Also das Wissen war da, aber es hatte letztlich keine Konsequenzen, jedenfalls nicht für die Täter.
Peter R. soll auch noch an späteren Stellen, vor allem als Pfarrer, seine Position ausgenutzt haben. Er soll weitere Schüler missbraucht haben, vermutlich auch junge Novizinnen. Eine Untersuchung, Aufklärung, Aufarbeitung an der Schule, auch mit Lehrern und anderen Patres, die damals vermutlich Zeugen waren, hat es von Seiten der Jesuiten nicht gegeben. Heute sind viele von ihnen schon tot. Richtige Konsequenzen, vor allem rechtliche, hat es also für keinen der Täter gegeben. Es ist auch heute noch ein Problem von kirchlichen Einrichtungen, dass Täter oft gedeckt werden. Eine Aufarbeitung und vor allem eine gerechte Strafe wird dadurch bewusst verhindert. Zu oft, das sagen viele, darf die Kirche solche Fälle auch selbst aufarbeiten, ohne dass der Staat sich einmischt. Wodurch sich nur wenig ändert und viele Strukturen gleich bleiben. Tatverdächtige werden oft einfach versetzt, aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Kardinal Reinhard Marx aus München hat deswegen 2021 dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Die katholische Kirche sei an einem toten Punkt angekommen, hat er geschrieben. Der Papst hat es abgelehnt. Ob sich also viel ändern wird? Für die Kirche können wir das natürlich nicht sagen, für diese große Institution, in der Faktoren wie Macht eine große Rolle spielen oder auch der allgemein schwierige Umgang mit Sexualität. Aber es gibt außerhalb der Kirche und auch außerhalb von anderen Institutionen natürlich einzelne Menschen, über die wir sprechen können, die für sich vielleicht festgestellt haben, dass sie ein Risiko sein könnten. Dass sie eine entsprechende sexuelle Neigung haben, die aber keine Täter werden wollen. Und über die Geschichte von einem jungen Mann sprechen wir in der nächsten Folge.
Wenn ich ein für mich sexuell attraktives Kind sehe, dann unterscheidet sich das für mich im Gefühl nicht wesentlich davon, wie wenn ich einen sexuell attraktiven Erwachsenen sehe.
Vor aller Augen, ist ein FAYO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Redaktion FAYO Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.